Der Super Bowl steht fest. Und dieser Podcast, dieses Hangover, wird euch präsentiert von Chio. Herr Werner, du siehst ein bisschen durchgejuckelt und müde aus in deiner Penthouse-Suite hier in Unterföhring.
Ja, guten Morgen. Ich gucke gerade auf diesen verdammten Computer, aber meine Augen sind so wässrig, weil ich noch so müde bin, dass ich mich überhaupt nicht konzentrieren kann, was ich da lesen möchte gerade.
Du weinst. Die weinen, weil Aaron Rodgers nicht im Super Bowl ist.
Da, als Packers-Fan, das ist echt hart. Nach so einer tollen Saison, so eine Gesamtperformance, ne? Ich rede jetzt nicht von, also eine Gesamtperformance abzuliefern im NFC-Championship-Spiel.
Ja, komm, wir springen gleich in dieses Spiel rein und wir haben nur zwei Spiele. Das heißt, wir können uns mächtig Zeit lassen, das Ding aufzuarbeiten. Weil für alle Green Bay Packers Fans, das muss, was da passiert ist gestern, ne? Das muss man erstmal verarbeiten. Also ich war, für die, die es gesehen haben, haben es gleich mitbekommen. Ich war sehr aufgejuckelt. Weil ich finde, die Conference Championship Games sind manchmal fast noch emotionaler als der Super Bowl. Gefühlt für mich. Und ich konnte einige Dinge, die da gestern Abend abgelaufen sind, konnte ich einfach nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben. Und übrigens, unser Side-Guest, Jakob Johnson, war da. War sehr angenehm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann euch sagen, ich habe ihn das erste Mal in Persona getroffen. Hattest du ihn vorher schon mal in person getroffen?
Ja.
Ich nicht. Ich kannte ihn nur Telefon von unserem Late Night Football, aber noch nie live in person.
Das ist ein sehr sympathischer Mensch.
Haben ja bei Late Night Football unterschrieben, oh, wie sympathisch ist live so off the camera. Was für ein netter Mensch. Also wirklich, wirklich, wir haben mit unseren NFL-Pros da drüben echt Glück gehabt. Alle echt gute, bodenständige Kerle. Aber du, mal gucken, wenn er irgendwann mal berühmt wird, so wie Björn Werner, Producer und Podcaster, das hat dich auch verändert.
Nein, aber nein. Wirklich, das muss man wirklich sagen, aus irgendeinem Grund, ne, dass diese kleine Football-Familie da drüben an Spielern, die ja, die letzten paar Jahre da drüben war, ist, ich kenne eigentlich jeden, und habe jeden persönlich getroffen, auch mehrmals, und alle sind mega sympathisch. Also es ist wirklich, und ihr wisst, ich würde auch sagen, wenn es nicht so wäre, wenn da irgendjemand einfach ein A-Loch wäre, alle sind richtig gute Menschen. Und das ist immer das Wichtigste.
Das stimmt. So, jetzt lass uns über dieses Spiel sprechen. Du hast es ja hinten verfolgt, sozusagen im Backstage-Raum mit deiner Packung Sushi.
Vom Anfang bis Ende da hinten im Backstage-Raum, der so schön ist bei RAN-NFL.
Also für die, die es, vielleicht haben es welche nicht gesehen, dann Spoiler Alert, die Green Bay Packers haben zu Hause verloren, 26-31.
Wenn du diese beiden Spiele nicht gesehen hast oder du weißt nicht, wie die ausgegangen sind, da habe ich keine Ahnung, was du bei Football Bromance tust. Denn weiß ich nicht. Dann muss
ja, aber du musst ja eins sagen. Vielleicht sind da einige, die arbeiten müssen. Nachtschicht haben, dann den Podcast hören auf dem Weg und sich sagen, ey, heute Abend nehme ich mir schön meinen Laptop, klapp's mir auf, guck mir das condensed an und hören so, uns schon.
Ah, stimmt. Ja, okay. Das kann natürlich sein, dass die gesagt haben, weißt du was, ich lass erstmal Football Bromance so am Morgen auf der Arbeit mich warm machen für dieses Spiel, obwohl ich den Score weiß. Aber dann gucke ich mir das Ding nochmal an. Das ist natürlich, ja, das ist eine gute These hier.
So, mal guck mal, wir sind so, sozusagen die kalte Lotion, mit der sie ihre Hände dann so weich, warm reiben.
Benutzt du Lotion für deine Hände?
Ich benutze Lotion für meinen ganzen Körper, deshalb habe ich auch so samtige Haut.
Oh Gott.
So.
Oh, okay, weiter geht's.
Beim nächsten Mal kommt schön Oil of Olas.
Oh Gott, ey. Nein, ja, dann los, dann lass doch.
Da ist so viel.
Dann kommen wir am Anfang. Wir können ja jetzt jedes Quarter so durchgehen. Hoffentlich vergessen wir nichts, weil da war echt viel los. Ich muss sagen, auf jeden Fall schon mal zusammengefasst, das 10.000 Mal bessere Spiel als das zweite Spiel. Es war geil. Das Buccaneers-Spiel gegen die Green Bay Packers. Es ging direkt los am Anfang mit sehr viel Action. Wir hatten Turnovers, es war Fehlentscheidungen, Fumbles. Dann fangen wir mal an.
Also komm, wir fangen mal an. Der erste Drive, das war ja gleich, die Bucks bekommen den Ball und gehen das Feld runter. Tom Brady beginnt heiß. Zweimal Mike Evans, einmal so eine Inside-Fade-Route. Boom, on the money, nice catch. Und dann haben sie Mike Evans nochmal als Inside Receiver benutzt und dann ist er eine Corner Route gelaufen. Und der Pass von Tom Brady.
Da war Gefühl drin.
Boah,
also die beiden Pässe zu Mike Evans, da war so viel Gefühl drin.
Und da habe ich mir schon gedacht, so, boah, diese Defense spielt verdammt viel Man-to-Man gegen diese ganzen Receiver. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber hey, dann in der ersten Halbzeit, oder es gab einen Punkt in der ersten Halbzeit bei Third Downs, waren beide ja mega effizient, ne? Alle Third Downs umgewandelt. Brady war an einem Punkt, glaube ich, 6 von 6 oder 7 von 7. Total absurd, wo du gedacht hast, so, ey, wie will diese Defense die denn stoppen? So, das war der erste Drive, wo du gesagt hast, okay, alles klar. Und ich hatte dann nicht das Gefühl, dass die Buccaneers dann im ersten Quarter, die Packers ersten Quarter einen guten Gameplan haben.
Nee.
Aber überhaupt nicht.
Weil, die konnten halt die Intensität nicht matchen, ne? Am Anfang habe ich das Gefühl von den Tampa Bay Buccaneers, die Defense von den Bucks, Hut ab, die haben wirklich so physisch gespielt, jeder Tackle hast du gemerkt.
Physikalisch heißt das.
Physikalisch. Ja, stimmt. Jetzt heißt das physikalisch bei uns. Die wollten jemanden wehtun, wenn sie den Ballträger getackelt haben. Und da war nicht nur ein Spieler immer in der Gegend. Man redet ja immer davon, wenn der Spielzug zu Ende ist und der Ballträger kriegt den Ball und hat den ersten Kontakt. Wie viele sind in diesem Kamerablickwinkel, ne? Boah, da war eine Menge an Backspieler jedes Mal. Und was ich ja liebe in diesem wichtigen Spiel, meiner Meinung nach, hat die Defensive Line von den Tampa Bay Buccaneers so viel Liebe verdient. Weil was Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett, früh im Spiel, Aaron Rodgers, der nicht so oft gesackt wurde in der Saison, ich glaube, 24 Mal war das, glaube ich, der wurde gleich in der ersten Halbzeit dreimal gesackt, zweimal von JPP, ne, Jason Pierre-Paul, einmal von Shaquille Barrett. Und das merkt auch Aaron Rodgers. Glaub mir, wenn man gegen einen Tom Brady spielt, gegen einen Aaron Rodgers, gegen einen Patrick Mahomes, deine einzige Chance, das Spiel zu gewinnen, ist, wenn du es schaffst, mit deinem Pass-Rush anzukommen. Und die haben das direkt am Anfang geschafft und waren heiß denn. Wenn du so früh den Quarterback so sackst und das Spiel dadurch sozusagen auch so einen Lauf nimmt, merkst du das als Defensive Liner, holy shit, wir können ja das Spiel für uns, für dieses Team gewinnen, indem wir jetzt einfach weiterhin Fuß auf dem Gaspedal haben und 500 PS hören.
Ich drücke auf Pedal und die 500 PS. Dein Lieblingssong. Na, aber ich will auch sagen, warum ich das Gefühl hatte, dass der Gameplan nicht gut war. Weil in der ersten Halbzeit gab es 9 Mal haben sie versucht, den Ball zu laufen. Ne? 6 Mal Aaron Jones, Jamal Williams 3 Mal. Im Durchschnitt für 4,7 Yards. Das ist gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, die Woche davor haben sie gegen die Top-Defense der NFL den Ball gelaufen, gepoundet. Nichts davon zu sehen. Vier Fun and Gun und die Defense, hast du gesagt, Todd Bowles, Hut ab. Druck generiert, Coverage gespielt, wenn es nötig war. Ja, und das Lustige ist, Shaq Barrett in der letztes Jahr 19,5 Sacks. Dieses Jahr, Shaq Barrett, nur 6 Sacks. Big Time Game. Bing, bing, bing. Oh. 2 Sacks gehabt. JPP auch 2 Sacks gehabt. Aber
Shaquille hatte 3. Barrett hatte 3 Sacks.
3
hatte er und JPP hatte 2.
Aber ich frage mich, warum um alles in der Welt war das Laufspiel aus dem Fenster? Weil ich hatte das Gefühl, dadurch haben sie auch nicht genügend 1-zu-1-Situationen mit Davante Adams kreiert. Weil der hat in der ersten Halbzeit 3 Catches für 24 Yards gehabt. Das war's. Valdez Scantling hatte den langen Pass für 50 Yards, für einen Touchdown.
Ja. Ich sag
aber
dir,
ansonsten...
So, manchmal kommt es so, wenn du ein Spiel startest im Football, da ist einfach der Wurm drin. Ne? Du hattest auch jetzt am Anfang... Oder, Aaron Jones zum Beispiel hatte kein gutes Spiel, ne? Der war die Fumble-Maus. Einmal den Ball verloren und dann einmal am Anfang hatten sie Glück, dass sie den Ball noch erobert hatten da unten an der Seitenlinie.
Das war in der ersten Halbzeit noch, glaube ich, ne?
Der erste Fumble.
Genau, ja, den hatte Tonyan recovered.
Genau, und dann war das ja der Pass, wo aber ein guter Hit kam direkt auf den Ball. Da haben sie es verloren und White hat den aufgehoben. Das waren auch diese Feldpositionen und dann wo Tampa Bay natürlich es gleich genutzt hat, ne?
Wir sind doch noch im zweiten Quarter. Du musst nicht schon wieder skit. Pass auf. Valdez Scantling hatte dann den langen 50er Touchdown Pass von Rodgers ausgeglichen 7-7. So, und dann kam der Leonard Fournette Run. Was war denn bitte das? Der hat auch, für den war das Beste, was ihnen hätte passieren können, in Jacksonville rauszufliegen.
Natürlich.
Und von Tampa aufgenommen werden. Jetzt steht er im Super Bowl, spielt er eine entscheidende Rolle, springt da über einen Knäuel von dicken Jungs, bricht den
drei Tackle gebrochen, dann einmal noch rausgespinnt und dann da in der Endzone noch über den einen rübergerannt. Also, es war ein starker Lauf.
Next Gen Stats hat was eingeblendet. Die Wahrscheinlichkeit bei diesem Lauf, irgendwie einen Touchdown zu machen, war irgendwie bei 0,4% oder so.
Echt? Das habe ich gar nicht gesehen.
Keine Ahnung, irgendwie sowas und dann noch irgendwie zu erwartender Gain, also Raumgewinn, war irgendwie 3 Yards. Ah, lief ein bisschen besser. Es war dann ja ein 20-Yard-Lauf für einen Touchdown und dann stand es 14-7. So, die Packers haben ja dann, hat Brady, nee, der war perfekt in der Halbzeit. Dann sind sie ja nochmal das Feld runtergestampft und dann kam dieses Mason Crosby Field Goal. So, und da, das mit 4,59 noch zu spielen, dann stand es 14-10. So, und da, jetzt muss ich mal gucken, wo genau der Ball da lag nach dem Mason Crosby Field Goal. Guck mal, das war an der Tampa, es war 3rd and 6 an der Tampa 6-Yard-Line. Erster und Goal, Pass, incomplete zu Davante Adams. Zweiter und Goal, incomplete Pass, zu wem? Zu Davante Adams. Weißt du, den ersten war Back-Shoulder-Throw, tief, perfekt.
Du hast mich voll verloren, ich weiß gerade gar nicht, wo du bist, ey.
Ich bin im zweiten Quarter jetzt.
Also bist schon. Achso,
ja,
okay.
als sie das Feld runtergestampft sind und dann vor der Endzone waren, sie hatten einen ersten und Goal an der 6-Yard-Line. Und da wusste jeder, beim ersten und Goal geht der Ball zu Davante Adams. One-on-one hat den so vernascht. Carlton Davis war es gerade. So vernascht und hat den Ball doch back shoulder tief und er fängt ihn nicht. Perfekter Pass von Aaron Rodgers. Perfekt, geile Route, fallen gelassen. Sag mal, hattest du nicht auch das Gefühl bei den beiden Spielen, wie viele feingelassene Bälle waren denn da?
Ja, da waren waren eine Menge dabei.
In beiden?
Aber du hast gerade Carlton Davis, erwähnt. Also dafür, dass der so ein, so ein großes Mundwerk hatte, wurde er eigentlich schon gut zerstört, ne?
Der Quarterback
von den Buccaneers. Und hast du das gesehen? Michael Thomas hat was getweetet. Oh, warte. Michael Thomas hat was über ihr Davis getweetet, so einer, irgendwie Slantboy, ne? Irgendwie sowas. Weil er hatte ja letzte Woche nach dem Saints-Sieg Michael Thomas ausgecallt, dass er ihn unter Kontrolle hatte.
Er hat gepostet, hey, I don't have an island. Ne? So wie Revis, der hatte diesen Spruch, Island, eine Insel. Da nimmt er seine Receiver, verhungern auf seiner Insel. Und dann hat er gepostet, I don't have an island, I have a graveyard. Ich habe einen Friedhof. Bei mir werden Receiver begraben, weil er Michael Thomas auf einem Bein gecovert hat. So, aber der hatte, Carlton Davis hat, hat gestern richtig, ja, richtig ein paar Dinger bekommen. Aber, pass auf.
Ach so, PFF postet den Touchdown von Davante Adams auf Twitter. Da steht, Carlton Davis needs a, keine Ahnung, was sie damit meinen, mit dem Emoji. Das ist ein Emoji. Und Michael Thomas hat das sozusagen retweetet und dann einfach Big Slant. Weil er ja immer Michael Thomas Slantboy genannt hat. Darauf hat er dann auch gleich geantwortet. Oh Mann.
Ach komm, Valdez Scantling hat ihn die Hosen ausgezogen. Davante Adams hat ihn die Hosen ausgezogen. Aber so ist das als Corner manchmal. Auf jeden Fall, lass uns nochmal in die Situation einsteigen, weil die war für mich auch symptomatisch für dieses Spiel. Weil Aaron Rodgers hatte Davante Adams. Davante Adams fängt den Ball nicht. Wo du sagst, was, so ein Spieler in so einer Situation. Dann hast du zweiten und Goal. Glaubst du, die laufen den Ball? Nein. Wieder versuchen, den Ball zu Davante Adams zu werfen. Und dann hast du einen dritten und Goal und wirfst den Ball wieder, wohin? Zu Davante Adams. Und bei dem einen von den beiden hatte er, glaube ich, war das da, wo er hätte auch selber laufen können. Auf jeden Fall eine Situation.
Ja, wo du rechts, er scrammelt rechts raus und Aaron Rodgers ist schnell genug.
Ist
da,
mobil genug.
Und probiert ihn da noch so reinzupacken in so ein ganz kleines Fenster, incomplete.
Aber davor, ich glaube, das war später. Ich glaube, das war, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er in dem Drive dreimal versucht, bei ersten, zweiten, dritten und Goal auf Davante Adams zu werfen. Dabei hatte er, glaube ich, bei Second and Goal, als er Davante Adams über die Mitte, zweiter oder dritter Down, da haben sie ihn gedoppelt. Ich habe es dann eingezeigt, ich habe sofort gesehen, einmal hatte das Bracket, also das Doppel hatte Devin White, der Linebacker, weil den lässt du nicht alleine mit dem Tight End, der hat gedoppelt. Und auf der anderen Seite waren drei Receiver, da doppeln sie natürlich Davante Adams. Ne? Das heißt, Valdez Scantling und Lazard waren 1-on-1. Und ich glaube, Lazard hat, ich weiß nicht, ob es Carlton Davis war, so die Hosen ausgezogen, wieder mit so einem Slant, also es war so ein Quick Dig. Aber was, Aaron Rodgers nicht mal hingeguckt, ich habe sofort gesehen, sie doppeln Adams, da müssen deine Augen als Quarterback sofort zu den beiden One-on-Ones gehen. Nein, er will Davante Adams da hoch in der Endzone treffen. Und das war für mich so, wo ich gesagt habe, ist das vielleicht der Unterschied zwischen, auch wenn er nur marginal ist, der Unterschied zwischen Brady in seinem Prime und Aaron Rodgers in seinem Prime. Das sage ich, jetzt kommen wieder die Packers-Hater. Nein, eigentlich, wenn du dir das anguckst, hat ja Aaron Rodgers weniger Fehler gemacht als Tom Brady und besser gespielt, musst du ja sagen. Tom Brady hat 3 Interceptions geworfen.
Ja, zum Schluss, da waren zwei waren schon böse, ne? Die eine war...
Die zwei waren, ich habe Angst, einen an Schmierhals zu bekommen. Ich werf den Ball einfach hoch weg. So, das war nein, komm. Also das müssen wir Aaron Rodgers schon geben, dass er besser gespielt hat. Pack mal Aaron Rodgers in die Offense von Tampa mit Bruce Arians.
Ja, das ist...
So, müssen wir nicht drüber reden.
Auch die Anspielstation, die er hat, ist schon ein bisschen unfair.
Wir wollen aber auch nichts wegnehmen von Tom Brady. Aber das da unten war für mich, wo ich gesagt habe, dreimal Davante Adams, nicht, wo du einen hat er fallen gelassen, das andere Mal jemanden anderen weit offen übersehen. Und dann habe ich mich auch gefragt, bei dem 4. und 6, ne? Du liegst 14-7 hinten. Was hätte Bruce Arians gemacht? Wäre vielleicht dafür da schon gegangen? Okay, nein, sie schießen 4 Goal, sei noch, alles klar, okay. Ja, jetzt wird es aber ganz absurd. Und wir sind immer noch im zweiten Quarter, Herr Werner.
Ja, jetzt. Jetzt
bist du wieder bei mir.
Ja, ich bin bei dir.
Weil jetzt kommt die Sequenz, wo es ganz absurd wird. Weil jetzt kommen wir zum Ende der zweiten Halbzeit. So, warte, ich muss das nochmal für mich Revue passieren lassen. Also, Tampa kriegt den Ball, müssen punten, Green Bay Packers kriegen den Ball, 2-Minute-Warning, Ball wird intercepted. Das war der Ball, den Sean Murphy Bunting intercepted hat. Hat ja in 3 Spielen in Folge in den Playoffs eine Interception, ne?
Das war so die erste Situation, wo die Packers-Fans sehr, sehr sauer waren.
Jo.
Das war, wo er ihn schön unterkannt hat, schöne Mann zu Mann, und dann nutzt er natürlich das Momentum, zieht ihn da ganz kurz ein bisschen, ne? Haben die nicht gesehen? Die Schiedsrichter haben es nicht gesehen. Also es war schon geschmeidig, wie er das gemacht hat. Hat dieses mit dem kleinen Ziehen das Momentum benutzt vom Körper, sich vor. Wer war der Receiver? War es Lazard?
Lazard und Lazard war die Nummer 3 und ist so ein Shake Seam gelaufen. Das ist als innerer Receiver Seam geradeaus. Seam ist ja die Naht zwischen zwei Zonen. Und Shake Seam ist, wenn du so bei 10 so tust, ihm einen kleinen Shake gibst, als würdest du ein Out oder ein In laufen und dann weiter geradeaus. So, und Murphy Bunting hat er ihn gezogen und das Momentum genutzt, um ihn zu undercutten.
Auf jeden
Interception.
Fall.
Oh, das hätte.
So, jetzt, das wollen die Leute, das wollen die Bromantiker ja wissen. Das haben die uns schon geschrieben, weil, war das eine Interception? War es eine Fehlentscheidung? Also, ne, war es eine Pass Interference? Haben die Schiedsrichter
da. 100%.
So, ich bin auch der Meinung, das war eine Pass Interference, aber. Man muss auch sagen, das war so geschmeidig, dass da kann man Schiedsrichter das auch nicht sehen. Ne? Da waren also das siehst du oft bei Cornerbacks, dass die das machen, diese Technik. Keine Ahnung, wie nennt man denn diese Technik? Ich warte mal die Cornerback. Aber
die Technik coachst du ja nicht. Aber dieser kurze Yank nennt man das.
Aber ich sag dir, jeder, also viele gute Cornerbacks machen das sehr oft im Spiel und werden meistens.
Aber nicht oben am Shoulderpad, wo Murphy Bunting
nein,
das macht.
Nein, weil normalerweise, eigentlich an der Hüfte.
Genau,
ne, so
weil Hüfte normalerweise ist. Das da oben, wenn du, das siehst du auch als Schiedsrichter, normalerweise, wenn du oben am Shoulderpad ziehst und das Jersey, das Pad oben, diese Klappe zu sehen ist, weißt du, da war ein Holding. So, deshalb, mich war überrascht, dass sie das nicht gesehen haben.
Ich hätte auch gedacht, aber trotzdem war es so bang bang, ne, so sehr geschmeidig, dass Lazard nicht wirklich komplett aus seiner Passroute rausgekommen ist. Deswegen sah das so vom Momentum her, der Defense-Spieler hat einfach dadurch seinen Körper eher bewegt, weißt du, was ich meine, in die richtige Position, als den Receiver sozusagen zu stoppen von seinem Momentum. Und deswegen, glaube ich, war das schwer zu sehen, keine Ahnung. Ich würde auch sagen, das ist eine Pass Interference.
100%. Und ich muss noch eins sagen, als Packers-Hasser, man muss da, deshalb lege ich diese Interception auch nicht auf Aaron Rodgers, weil Aaron Rodgers wirft den Ball dahin, wo Alan Lazard sein wird, wenn ihm nicht jemand das Momentum klaut.
Ja.
Dann so. Mal, ja.
Das war zu deinem Packers-Hater-Kommentar, ja, ey. Ich wusste, das passiert. Ich habe letztens was gelesen, wo du die Webshow gemacht hast. Leute, die nicht den Podcast hören, haben dann auch wieder gleich so ein. Wo du denn irgendwelche Noten gegeben hast. Also, ja, siehst du, warum machen die diesen Packers-Hater? Also die meinten es komplett ernst, da waren so 2, 3 Kommentare. Weil die das einfach nur woanders von den Romantikern, was auch lustig ist, ne? Die das lesen und die nehmen das gleich mit.
Ja, ist egal. Pass auf, aber dann Interception. So, Tampa bekommt den Ball mit noch 28 Sekunden. Und jetzt kommt für mich der zweite eklatante Coaching-Fehler bei den Green Bay Packers. Der erste war, in dieses Spiel zu gehen, ohne zu sagen, wir müssen den Ball laufen. Haben sie einfach aufgegeben und auch da unten on goal, dreimal wirst du den Ball zu Adams, im Ernst? Egal. Auf jeden Fall, jetzt kommt der zweite eklatante Coaching-Fehler und auch Spielerfehler. Fundamentaler Spielerfehler.
Was
sag ich dir, pass auf. Das erste ist, Tom Brady. So, die kriegen den Ball an der 49, da geht nicht viel, denn ist es 3. und 4. Tom Brady wirft den Ball einfach, war das 3. und 4? Ja, stimmt, der wirft doch einfach den Ball tief, weil er Angst hat, gehittet zu werden. Und der Safety kommt aus der Mitte, Redman. Und das Ding ist wie ein Punt, der muss das Ding nur fangen und fängt die Interception nicht. Wo ich sage, wie um alles in der Welt kannst du so einen Ball nicht fangen? Da verliere ich als, und da kann mir jeder sagen, ja, das kann ja mal passieren. Ja, so einer nicht, den musst du fangen. In so einem Spiel musst du als Defensive Back, als Safety so ein Play machen, weil dann war 4. und 4 an der 45-Yard-Line?
Kurzer Pass zu Fournette.
Zu Leonard Fournette. Und pass mal auf, es war dann 4. und 4, und ich sag, das Ding, diese gedroppte Interception, die kostet, und sag auch noch, weil jetzt mal Tom Brady ein First Down oder so, schießen noch ein Field Goal und halten die Zeit und schießen noch ein Field Goal. Was macht Tom Brady? Zuckerpass direkt in die Zone auf Leonard Fournette. Dann sind noch 8 Sekunden zu spielen. So, 8 Sekunden zu spielen auf der 39-Yard-Line. Keine Timeouts. Das heißt, was müssen die machen? Entweder sie werfen Hail Mary in die Endzone, richtig? Oder mit 8 Sekunden, du läufst aus dem Feld raus und hältst die Zeit nochmal an. Das heißt, was machst du konzeptionell? Erzähl es mir, auch wenn ich der Trainer bin. Was machst du in der Situation?
In der Defense, ja, lässt alles vor dir, machst hinten zu, lässt die vielleicht inbounds sozusagen im Feld den Ball, kurzen Ball fangen, dann lass die Zeit hoffentlich ausläuft, machst die Seiten zu, also für den kurzen Pass, lässt vielleicht die Cornerbacks, aber ey, Safety ist alles nach hinten. Also ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, weil Scotty Miller rennt einfach komplett an seinem Cornerback vorbei. Ja, wer war das? Die 20, ne?
Kevin King.
Und Kevin King spielt vorne, keine Ahnung, was er dachte. Er wollte vorne sein, aber hat kein Safety over the top.
Die laufen out. Der hat nicht damit gerechnet, dass der tief läuft.
Ja, okay, das ist ja schön und gut, dass du nicht gerechnet hast. Aber wo ist denn der Safety? Der eigentlich in der Situation würdest du denken, dass die Safeties tief bleiben, ne? Dass genau, wenn sowas passiert, Tom Brady nutzt diese Chance und Scotty Miller, einfacher Touchdown. Also.
Ja, pass auf. Hier ist das, was hätte passieren müssen. Du spielst Double Cloud Cover 3. Das heißt, du hast 3 Safeties tief und vorne die Cornerbacks spielen Cover 2, spielen die kurze Zone vorne und sehen zu, dass nichts nach Außenrichtung Seitenlinie geht. Und wenn der Ball tief ist, hast du da hinten 3 Leute. 2 Safeties und noch in der Mitte ein Jumper, der von rechts nach links gehen kann. Das ist das Normalste. Dann sehe ich, und auch wieder, das war in diesem Spiel so, oh mein Gott, es ist so ein Safety in der Mitte. So, ich wusste sofort, Tom Brady nimmt einen Schuss, one-on-one. Und ja, Scotty Miller,
ein Safety in der Mitte und King spielt die kurze Außen, die Seitenlinie, hä? Also ich glaube, da war aber ein Fehler. Da muss ein Kommunikationsfehler gewesen sein.
Nein, Kevin King hat einfach spekuliert. Der war ein Spekulant. Er ist ein Spekulant. Und das war für mich dann der zweite eklatante Fehler und ein Neckbreaker. Und so gehen sie dann in die Halbzeit. Und zur Halbzeit stand es ja dann, was stand es denn zur Halbzeit?
21-10. Dann kriegen die Green Bay Packers den Ball und dann kommt der Fumble von Aaron Jones, die Passroute, die kleine, ne, wo er den Ball.
Shallow Cross.
Wo er den Ball dann direkt loslässt, weil der Hit direkt platziert war mit der Schulter auf dem Ball. Aber hey, trotzdem musst du den Ball festhalten. So, was sollst du machen, ne? Das Momentum, da dachte ich so, was ist denn hier los, ey? Werden die Packers heute zerstört? Boah, weil dann krass. Direkt, ne, Ball aufgehoben von White, nochmal 10 Yards, glaube ich, in die andere Richtung. Zack, ein Spielzug danach, Touchdown Pass und Cameron Braid. Diesen Fake, zack, und der Tight End ist weit. Das ist eigentlich der Gronk-Spielzug, den wir schon jahrelang bei den Patriots gesehen haben. Natürlich haben die es diesmal nicht mit Gronk gemacht, sondern einfach mit Braid und zu einfach. Also so eine zweite Halbzeit zu starten, du hattest das ganze Zeit schon das Gefühl, bis zu diesem Zeitpunkt, oh, was ist los mit den Packers? Das sind nicht die gleichen Packers, die wir die ganze Saison gesehen haben.
Ja, das ist korrekt. Dann haben sie aber so ein bisschen. Dann waren sie 18 Punkte hinten und dann hatte ich das Gefühl, jetzt hat Aaron Rodgers gesagt, jetzt ist mir alles scheißegal, let's fucking go. So, dann haben sie tatsächlich eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, im dritten Quarter, oh, okay, dann stand es 28-17, 28-23. Brady hat natürlich geholfen, weil er dann Interceptions rechts und links geworfen hat.
Das war so ein bisschen Jameis Winston. Augen zu, da hält jetzt irgendjemand. Ja,
das war Jameis Winston-like. 3 Touchdowns, 3 Interceptions. So, pass auf.
Okay, warte.
Dann steht es 28-23.
Guck mal, aber nach den zwei Interceptions von Tom Brady haben sie halt einen Touchdown gemacht, ne? Also die konnten nicht beide Turnover sozusagen für sich gewinnen, dass sie auch noch punkten. Und das nach den 3 Interceptions insgesamt haben sie nicht genügend Points auf Turnovers bekommen. Ne?
Das haben, sie nicht
gemacht. Das war das Problem dann. Die hatten die Chance. Ey, die hatten dann trotzdem die Chance, nachdem das ganze Spiel so scheiße lief für die bis zu dem Zeitpunkt, ne? Bis zu 28-10, hatten die die Chance mit 3 Interceptions, 3 Turnovers noch alles zu drehen. Das haben sie einfach nicht gesehen, weil die Defense dann doch von den Buccaneers verdammt gut war.
Die Defense der Bucks war verdammt gut. Aber wie gesagt, Brady hat denen ja noch ein paar Geschenke hingelegt. Ne? Also auch die Interception von Jair Alexander, die getippte, die zu Mike Evans war. So, und dann kommen sie raus und was machen sie? 1. und 10, Aaron Rodgers sacked. Incomplete, punt. Hä? Es sind noch 9 Minuten zu spielen. Es ist alles Jubti. Du wirfst den Ball, du wirst gesackt. Wirfst sie nochmal, 3 and out. Running Game? Im Ernst? So, Tom Brady kommt raus nach dem 3 and out, fällt runter, alles klar, Field Goal von Ryan Suckup. So, jetzt wird's nochmal interessant.
Oh, jetzt.
Jetzt wird's absurd. Und wir reden lange über dieses Spiel. Green Bay Packers kriegen den Ball mit 4:42 auf der Uhr und brauchen einen Touchdown und eine Two-Point-Conversion, um das Ding auszugleichen. Aaron Rodgers, erstmal laufen sie den Ball, wo ich sage, danke. Dann werfen sie das Ding zu Valdez Scantling die Mitte runter. Wieder gegen Sean Murphy Bunting, diesmal ohne gejankt. Geiler Pass, sind direkt in der Hälfte. Auf einmal sind sie schon auf der Tampa 28. Dann incomplete. Dann zu Devante Adams. Dann nochmal zu Devante Adams. So, dann haben sie einen ersten Versuch und 8 Goal an der 8-Yard-Line. So, pass auf. Hör mal zu, was passiert. Incomplete. Was?
Hey Leute, ihr müsst
was? Euch passen. Ich. Ey.
Unten an der Goal-Line in der Situation nicht einmal den Ball gelaufen. Das habe ich.
Und es war noch genug Zeit. So, und jetzt pass mal auf. Dann sind noch 2 Minuten und 9 Sekunden zu spielen. Und es ist 4. und 8. Ich sag, die gehen dafür, die müssen.
Die du müssen. Gibst, weil du gibst nicht den Goat Tom Brady den Ball sozusagen in seiner Hand und dass er einfach nur ein paar First Downs kreieren muss, damit das Spiel zu Ende ist. Und du wettest sozusagen, dass deine Defense Tom Brady in der wichtigsten Spielsituation, wo Tom Brady schon so lange der Beste ist, einer der Besten, ne, da den Ball zu kontrollieren, ein paar First Downs, die Uhr auslaufen zu lassen. Und sie entscheiden sich dafür, zu sagen, ey, unsere Defense hat eine Chance gegen Tom Brady in diesem Moment.
Pass auf, der Gedankenprozess ist ja, es waren noch 2 Minuten 9 oder 8, das heißt...
Und 3 Timeouts, sie hatten noch 3,5.
Genau, das heißt, sie haben eigentlich 4 Timeouts. Weil du hast ja das Two-Minute-Warning, ist wie eine Timeout, und dann noch 3 andere. Aber jetzt mal im Ernst, Tom Brady ist in den Playoffs, der lebt für solche Momente. Dem gibst du nicht den Ball. Außerdem, warte, ich bin aufgejuckelt. Außerdem vertraust du jetzt einer Defense mit Mike Patton, der schon einen riesen Bock geschossen hat? Oder vertraust du Aaron Rodgers? Ich sag, ich gehe all in. Ich nehme meinen ganzen Check und sag, bam, Aaron Rodgers, du bist mein Mann, let's go for it. Entweder wir gehen hier mit fliegenden Fahnen unter oder wir drehen das Ding um, gehen in Overtime und du bist der uns zum Schotter führt. Da gehe ich nicht, da kicke ich nicht Mason Crosby und gehe mit Mike Patton und seiner Gang.
Na, vor allem, warte mal, wo war denn das? Das waren 26 Yards Field Goal, die waren da sehr weit unten. Auch wenn du nicht das First Down bekommst, dann hast du ja immer noch deine 4 Timeouts mit deiner Defense.
Du hast sie an der 8-Yard-Line.
Das meine ich so. Also, deswegen verstehe ich die Situation nicht. Wäre die Situation jetzt, weiß ich nicht, du bist an der 50-Yard-Linie und hast einen 4. und 8 und du sagst in der gleichen Situation, ich pante lieber den Ball und probiere den da unten zu pinnen mit den 4 Timeouts, verstehe ich. Aber du bist da unten, ey, dann hast du die sozusagen vor deren eigenen Endzone gepinnt und kannst sie immer noch stoppen und kriegst gute Feldposition, wenn sie wieder den Ball panten. Pass auf. Ich konnte es auch nicht nachvollziehen. Und Matt LaFleur hat auch bereut es auch direkt.
Ja, Moment, das Spiel ist noch nicht zu Ende.
Also, Spiel ist noch nicht zu Ende.
Für mich die Absurdität des Coaching geht weiter. Erster Versuch und 10. Leonard Fournette läuft für 2 Yards. Zweiter Versuch und 8. Leonard Fournette läuft für 4 Yards. Dritter Versuch und 4. Tom Brady, incomplete. Incomplete pass. Penalty, Kevin King, gejankt, pass interference. First down. So, pass auf. Es ist 3rd and 4. Es sind noch 1:46 zu spielen. Tu dir das mal rein. Du sitzt da und sagst, oh shit, 3rd and 4, 1:46, wir haben immer die Uhr angehalten. Jetzt müssen wir vom Feld kommen. Werden sie den Ball laufen? Wahrscheinlich nicht, aber könnte sein, wenn sie es sicher spielen wollen. Aber wenn du Bruce Arians kennst, weißt du, die werden den Ball nicht laufen und auch andersrum Aaron Rodgers den Ball nochmal geben. Das heißt, du weißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie den Ball werfen werden. So, das heißt, du kannst 2 Sachen machen. Entweder sagst du, ich spiele Coverage mit 2 Safeties und gib den und spiele Man underneath und gib den Hilfe. Oder du sagst, wenn ich Mann gegen Mann spiele, ne, weil sie werden, dann bringe ich das Haus und weiß, der Ball kommt schnell raus. Was macht Mike Patton bei 3rd and 4? Er schickt einen 4-Man-Rush, regular 4-Man-Rush und die Offensive Line von Tampa ist gar nicht schlecht in Protection. Weil, eins müssen wir sagen, die Pass-Rusher, ne? Za'Darius Smith, Preston Smith, der Einzige, der geliefert hat, war Kenny Clark, Rashawn Gary, no show, kein Pass-Rush. Das heißt, wenn du dabei Mann gegen Mann spielst, dann bring doch wenigstens das Haus. Was macht der? Der spielt einen 4-Man-Rush, spielt Man gegen Man to Man. Tom Brady sitzt da hinten, hat 4 Minuten 14, brüht sich einen Tee auf, trinkt einen Espresso, liest seine TB12-Bibel und wirft den Ball über die Mitte. Und ich sag, im Ernst jetzt? Du spielst Mann gegen Mann ohne Druck gegen Tom Brady, der mobil wie eine Schrankwand ist, Pressure inside, damit er off the spot ist, jetzt muss er sich bewegen und jetzt hast du eine Chance. Jetzt limitierst du das Feld auch auf eine Hälfte und nicht auf 53 Yard breit. Konzeptionell der Approach der Coaches grottenschlecht.
Aber das war jetzt ein Spielzug, den du erklärt hast, wo das dann eine Pass Interference war, ne?
Genau.
Ja. So.
So, und dann war das Ding durch, dann kommt noch Joe Haig als extra Blocker rein, dann laufen sie noch ein paar Mal und dann ist schön mit Öl, Spiel zu Ende. Und nach dem Spiel fragen sie Aaron Rodgers, sag mal Aaron, beim 4. Versuch noch mit 2 Minuten, warst du in der Entscheidung involviert? Nein, war nicht meine Entscheidung. Boah, ich verstehe den Gedanken, hat er gesagt, aber war nicht meine Entscheidung.
Digga, die Pressekonferenz danach, wie du hast die Enttäuschung so gesehen bei Aaron Rodgers. Und dann hat er es drauf auf irgendeine Frage geantwortet. Unsere ganzen, also nicht nur die von anderen Spielern die Zukunft, ne, was nächstes Jahr passieren wird, sondern seine hat er reingeschmissen. Es ist uncertain, keiner weiß, wer hier ist nächstes Jahr. Also der hat schon so ein bisschen so komisch drüber gesprochen, als wäre der wirklich schon irgendwie so.
Das letzte Spiel in Lambo gespielt hat.
Ja, und ich war so, hä? Du bist jetzt gerade der MVP. Also ich kann nicht sehen, dass die Green Bay Packers dich irgendwie wegschippen. Das wäre so hart, ey. Wenn das passieren würde, ey, da fasse ich mir am Kopf.
Weißt du, worauf ich gespannt bin? Weißt du, worauf ich gespannt bin? Ich war ja immer einer, deshalb bin ich ja der Packers-Hasser, der gesagt hat, die haben eine Working Relationship, aber keine, sonst glaube ich, ist es nicht, dass sie sich, sind nicht Spinnefeind, aber da ist, die sind nicht Thunder Buddies.
Keine Bromance.
Nein, und nach dem Spiel ist wahrscheinlich, Aaron Rodgers sitzt zu Hause und sagt, du Huso mit deiner Coaching-Staff. Ich sollte dieses Wort nicht sagen, aber ich wollte es nur mal sagen.
Du meinst ja das Restaurant, wo wir gestern Sushi gegessen hatten.
Oh, das hat gut geschmeckt.
Das hat sehr gut geschmeckt. Trotzdem fetten Respekt an die Green Bay Packers. Ein wunderschönes Jahr geht zu Ende, leider zu Ende, mit einem Spiel, was nicht wirklich die Green Bay Packers waren, ne, dieses Jahr. Die Tampa Bay Buccaneers und die Tom Brady waren deren Kryptonit diese Saison. 2 Spiele verloren gegen Tampa und Tom Brady. Tom Brady kommt da rein, die waren der 5. gerankte Seed, ne? War es der 5. oder 6.?
keine Ahnung.
Ich weiß gar nicht mehr.
Fünf, glaube ich.
Waren, ne? Sind in den Playoffs zu Hause. Zum ersten Mal in der Geschichte der NFL spielt ein Team zu Hause, also im Heimstadion in den Super Bowl. Und das macht einfach mal Tom Brady, nachdem er im ersten Jahr da ist, kaum eine Offseason bekommen hat, ja, wegen Corona. Ja,
es ist gestört.
Du hast einfach so viele neue Teammates bekommen. Ja, da sind gute Spieler. Ja, die haben echt gute Spieler auch dahin geholt. Trotzdem musst du erstmal eine Teamchemie aufbauen. Weil so wie ich das immer kannte, war, welches Team schafft es einfach zusammenzukommen im Trainingscamp, in der Offseason, in der Saison? Und die hatten ja gar keine, also so mit Tom, die kannten Tom Brady alle gar nicht.
Nein.
Der hat da ein paar Workouts gemacht, ja, okay, schön und gut, aber wie geht's?
Also, im Park.
Illegal. Im Park, ja, wo der Sheriff ihn da.
Weißt du, wer mir leid tut? Aaron Rodgers.
Ah, oh, der tut mir so leid.
Oh. Weil ich glaube, dass durch das ängstliche Coaching da wurde ihm in so einem großen Moment wieder ein Stück seiner Legacy geklaut. Weil er war besser als Brady in dem Spiel, aber kommt nicht in den Super Bowl. Und er wird immer der sein, wo viele sagen, ja, er hat nur einen Super Bowl gewonnen. Der hat einen Super Bowl gewonnen. Der wird in die Hall of Fame kommen. Aber ich hätte es ihm gegönnt.
Das
und nicht, dass ich Brady und den Bucks nicht gönne, aber ich hätte es ihm gegönnt, dass er also so eine Saison... Also
jeden von den Teams, der ja, gerade natürlich. In dem Championship spielt, auch die nächsten Spiele, die...
Ich hätte es auch EQ gegönnt, dass er die Two-Point-Conversion fängt und nicht fallen lässt. So, Herr Werner, jetzt kommen wir mal zu deinem Spiel. Ich hatte ja an dem Wochenende Glück, ne? Ich hatte wieder das Bombenspiel. Dein Spiel hatte so ein bisschen was teilweise von klingt das überheblich, wenn ich sage, das sah ein bisschen wie Training manchmal aus?
Nein, das ist wirklich so. Ich glaube, alle Leute, die extra dafür wach geblieben sind, waren enttäuscht. So spät in der Nacht, da hofft man sich natürlich auf ein viel spektakuläres Spiel. Der Score ist 38-24 gewesen für die Kansas City Chiefs und es war eine Kansas City Chiefs Show. Ne? Das war einfach... Deswegen waren sie das beste Team das ganze Jahr lang. Deswegen sind sie das beste Team in den Playoffs. Es ist einfach, man kann es gar nicht beschreiben. Das habe ich im ganzen Spiel lang gemacht, weil da kam, kennst du dieses Meme, wo auch so ein Strichmännchen mit einem Stock irgendwas da unten piekt und so, come on, do something. Kennst du das, was ich meine? So, das war die Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs. So, komm, Bills, mach mal irgendwas, dass es hier noch spannend wird, weil zu keinem einzigen Punkt in diesem Spiel wusstest du, dass die Buffalo Bills jetzt also irgendwie eine Chance haben. Weil die Offense von den Kansas City Chiefs, alter Schwede. Also alter Schwede.
Warte, was
willst du da? Ja.
Ich lasse dich jetzt gleich in dieses Spiel eintauchen, weil du hast es gemacht. Ich habe das Spiel heute Morgen, weil ich am Ende bin ich eingeschlafen, ich habe es heute Morgen nochmal kondens geguckt. Deshalb werde ich heute Abend auch echt zerstört sein. Aber was um alles in der Welt ist los, dass der Unterschied im Coaching zwischen Kansas City und den Buffalo Bills ist gigantisch. Defensiv, Sean McDermott ist Defensive-Minded Head Coach, alles gut. Leslie Frazier, guter Defense-Koordinator, hatte keine Antwort auf das, was da gekommen ist. Keine. Auf der anderen Seite Defensive-Koordinator Steve Spagnuolo mit seiner Defense, wo alle gesagt haben, oh ja, die sind da nicht so gut.
Die war richtig gut.
Die war richtig gut. On point mit Pressure. Die haben Josh Allen verwirrt. Interception in Cover 2. Der wusste überhaupt nicht mehr, shit, ist Cover 2, ist Cover 8, ist es Cloud, Cover 3, oh shit. Ball geworfen, intercepted, fast. Haben sie Gott sei Dank fallen lassen für Bills-Fans. Aber auch Steve Spagnuolo, Weltklasse. Play-Design von Eric Bieniemy. Hast du gesehen, was die für Plays laufen? Hast du diesen Counter-Reverse gesehen, wo die zwei O-Linemen 30 Yards das Feld runter sind und keiner da ist? Da ist keiner.
Vor allem, die kriegen den Ball. Mecole Hardman war das ja. Der hat den Ball und rennt schon seit 20 Yards gefühlt. Und du siehst, erst nach 20 Jahren siehst du die Offensive Line im Bild kommen und also so vorne im Bild kommen. Ich so, wie haben die das geschafft, dass die da so schnell da oben sind, der im Bild? Ich dachte mir so, was ist denn hier los? Also es war
aber wirklich, nicht nur der Spielzug, da war ja auch der war es der dritte oder vierte, der war der Fourth Down, der erste, gleich ausgespielt. Auch wieder hinten Tyreek Hill in Motion, Running Back, boop, in die Flat, schön mit Ö. Also das Play-Design, genau, und da waren noch ein paar andere bei. Der Shovel Pass. Dieser Shovel Pass zweimal zu Travis Kelce, wo ich sage, im Ernst jetzt? Und pass auf, ich finische das off mit nur einem. Und dann willst du mir sagen, Brian Daboll, der Offense-Koordinator, der von Steve Spagnuolo hat dieses Battle gewonnen, weil die hatten natürlich 24 Punkte gemacht, aber am Ende waren noch welche in Trash-Time, wie du es immer nennst, ja, und nach dem Onside-Kick. Aber ansonsten hat dieses Battle Steve Spagnuolo gewonnen. Brian Daboll ist ein Headcoach-Kandidat und Eric Bieniemy hat immer noch keinen Job. Give me a fucking break.
Ich hab ein Romantiker hat eine gute These geschickt. Vielleicht wartet Eric Bieniemy nur darauf, dass Andy Reid irgendwann in die Rente geht und diese Chiefs-Offense zu übernehmen. Oder Chiefs, das Team von den Chiefs zu übernehmen mit Patrick Mahomes. Das ist auch eine gute These. Vielleicht hört er sich die ganzen Interviews an und sagt, weißt du was, Situationen sind nicht so gut. Vielleicht macht Andy Reid noch ein, zwei Jahre und dann übernehme ich hier die Kiste.
Kann auch sein, ist auch ein guter Gedankenansatz, aber auf jeden Fall war es war wie ein Sparring. Es war, und vor allem das zweite Quarter. Ich meine, die Bills haben 9-0 geführt und dieser Muff-Punt von McCall Hartman, genau. Da habe ich gedacht, oh shit. Oh,
das war der einzige Moment im ganzen Spiel, wo du gesagt hast, okay, Buffalo Bills. Da war direkt der erste Punt, ja, Muff-Punt, 1-Yard-Linie und Josh Allen braucht dann nur einen Spielzug, um reinzukommen. Aber warte mal, noch ganz zusammenzufassen, Talent, ja, vom Talent einfach diese Offense von den Kansas City Chiefs, unfassbar. Patrick Mahomes mit Travis Kelce, der 13 Catches hat, über 100 Yards, dann
der hatte in der ersten Halbzeit 9 Catches für 92 Yards. 9?
Dann Tyreek Hill, 9 Catches mit 172 Yards. Seine Yards after Catch, ey, wenn der, das sieht aus wirklich wie ein Cheatcode, wenn er den Ball bekommt.
Ja, es ist ein Cheater. Was ich
aber gestern gesagt habe, oft hast du ja auch Talent auf Papier, auch Talent so, du hast gutes Coaching, aber was mich so beeindruckt, ist die Chemie, die sie haben, einfach im gesamten Team. Weil du hast das gleich wieder, so siehst du einen kleinen Funken manchmal von Leadership, von Patrick Mahomes, Travis Kelce, McCall Hartman gleich am Anfang, dieser schwierige Fehler mit dem Muff Punt und er wirft sich da seine Jacke, weil McCall Hartman ist noch ein junger Spieler, wirft die Jacke über seinen Kopf und da voll so, oh nein. So, Patrick Mahomes kommt direkt hin, Travis Kelce direkt hin und sagt so, ey, hör auf mit dem Shit, so, weißt du was ich meine, ist ein Fehler, jeder macht Fehler, passiert, was ist? Patrick Mahomes füttert McCall Hartman danach, boom, 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 Touchdown. Also, ich weiß gar nicht.
Und der Reverse.
Ja, wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das realisieren, was das für einen Impact hat, wenn du als junger Spieler mit Spielern wie, Patrick Mahomes ist auch noch jung, aber er ist schon in einer ganz anderen
Sphäre.
Sehr Hemisphäre. Gut, Hemisphäre. So, pass auf. Dann hast du Travis Kelce, der dann auch noch an der Seitlinie war und aufmunternde Worte hatte für
meinst du White Chocolate? Sein Spitzname White Chocolate. Ey, ist ein geiler Typ.
Der hat auch verdient, ey. Der kann gut tanzen, ey. Der kann echt gut tanzen, wenn man weiß.
White Chocolate.
Das ist so. Aber, so. Ich weiß gar nicht, wie viele das einfach realisieren, wie wichtig sowas ist, ne, in so einer Situation. Weil es kann auch genau andersrum sein, wo keiner mit dieser Person redet, ne, und dann ist der so in seinem Kopf drinne und macht gleich danach noch einen Fehler. Und das ist einfach unfassbar, was sie für eine Chemie haben. Du siehst, wie jeder sich für den anderen freut, wenn er einen Touchdown scored. Travis Kelce fängt einen Touchdown, Tyreek Hill ist wie ein kleines Kind, springt in den Arm. Also die haben so einen Spaß zusammen, die sind so, ey, wirklich unfassbar.
Aber auch mit den Trainern, weil das ist ja nicht nur, dass die Spieler ihn aufgebaut haben, sondern sofort Spieler. Play Call, ey, McCall Hartman, Receiver Screen, McCall Hartman, Reverse und sofort ist er wieder drin, Touchdown und lang Reverse und auf einmal ist Confidence wieder, da, also es war schon, was habe ich gesagt, Confidence?
Confidence, also so, Das Selbstbewusstsein war wieder da, ja.
Ja, ich wollte eigentlich das deutsche Wort sagen.
Du wolltest echt Konfidenz gerade richtig so verdeutschen, so Konfidenz.
Ja, weil mir das deutsche Wort nicht eingefallen ist, du Diddle.
Ey, du Huso, ey, mach's doch genauso, ey. Oh Gott. So, aber weiter. Oh. Pass auf. Weiter. So.
Weiter, immer weiter.
Patrick Mahomes sah nicht ein bisschen aus, als wäre der angeschlagen, ne? Sein Turf-Toe sah, also bei einem Lauf hast du es gesehen, ja, ein bisschen, der ist ein bisschen steif. Seine Gönnerschütterung, keine Ahnung. Der hat da Course gemacht an der Line of Scrimmage, wie immer. Es sah nicht ein bisschen danach aus, als hätte er wirklich eine Gehirnerschütterung gehabt. Ich bin immer noch fest, also ich mag die Theorie, die wirklich mehrere Bromantiker gesagt haben, dass bei dem Tackle vielleicht einfach die Halsschlagader kurz abgedrückt wurde. Dadurch konnte er, weißt du, was ich meine? War nicht genug Blut im Kopf und deswegen sah er so wabbelig aus.
Wackelig, ja.
Ja, so, keine Ahnung.
Ja, hat das nicht ein MMA oder ein UFC-Fighter auch gesagt oder irgendwie?
Ja, das waren zwei Ex-Kämpfer und dann hat mir noch jemand geschrieben, wo seine Frau eine Ärztin ist oder sowas, die auch gesagt hat, dass das sein kann, wenn man wirklich die Halsschlagader kurz abdrückt, dass es halt sowas passiert, ne? Nicht genügend,
Blutzirkulation,
genau, dass es halt so kurz mal aussieht wie eine Gehirnerschütterung, aber da trotzdem sah ja so aus und die Schiedsrichter müssen das ja sozusagen machen und
Gott
sagen,
sei okay, Dank.
Raus. Ja, Gott sei Dank, ich habe es auch gestern erklärt, Mann, da waren vor allem wo du damals gespielt hast, da hattest du bei jedem zweiten Tackle, was heute eine Gehirnerschütterung ist, da hast du fast damals jeden zweiten Tackle, wo du einen Kopf-an-Kopf-Tackle hattest, hast du da irgendwelche Vögel gesehen, ne? Hast du Switchern gehört? Da dachtest du, okay, ist gleich weg. Das ist ja heute, das ist ja eigentlich eine Choreo-Schütterung. Das wusste man damals nicht, ne? Ja, auf jeden Fall. So, pass auf. Ich habe es aber die ganze Zeit gesagt, ja, die Offense unfassbar gut, aber diese Defense von den Kansas City Chiefs, was sie gemacht haben mit Josh Allen, Josh, du sagst es immer wieder, was macht die Offense gut und dann auf einmal probierst du ganz andere Sachen zu etablieren. Was können die Buffalo Bills Offense, was können sie nicht? Den Ball laufen. Was haben sie gleich probiert am Anfang an zu machen? Den Ball zu laufen, zu etablieren, ne? Das Laufspiel. Das seid ihr nicht. So
hat auch nicht geklappt.
Nein, hat überhaupt nicht geklappt. Das war so ein konservatives Gameplay, was nicht die Buffalo Bills sind. Das ganze Jahr lang, sie haben davon profitiert, so wie eigentlich die Kansas City Chiefs das machen. Passspiel, packt den Ball in der Hand von Josh Allen und wenn jemand läuft, ist es Josh Allen, der mit seinen designten Quarterback-Plays oder wenn es ein Broken Play ist, es war keine Anspielstation frei, er rennt selber. So, das haben die ein bisschen probiert. Aber weißt du was, da war kaum was. Da war kaum irgendwie Momentum auf der Seite von Buffalo in der Offense. Die Defense, da Chris Jones durch der Mitte hat echt Gas gegeben, war Druck, war ganze Zeit da. Dann wirklich in wichtigen Momenten, wie du es schon vorhin gesagt hast, Spagnuolo hat einfach die richtigen Calls. Auf einmal kam der Druck mit Sorensen, mit Tyrann Mathews, mit Snead von den Edges. Ne? Genau in den richtigen Momenten, wo Josh Allen auf einmal 30 Yards da hinten ist und kämpft dann mit so einem kleinen Defensive Back und probiert ihn noch so irgendwie wegzuhalten. Es war einfach, die haben das Schachspiel verloren, erstens unter den Coaches, aber zweitens auch einfach, die Spieler waren von den Chiefs in allen Faces waren so viel dominanter, auf jeder Position haben sie einfach dominiert. Ey, die Buffalo Bills, ich weiß nicht, was da passiert ist. Sean McDermott hat ja auch 12 Jahre lang bei den Eagles für Andy Reid, ne, gecoacht. War das ein bisschen so, oh Mist, mein Mentor, hat er Angst? Ich weiß es nicht so, ne?
Nein, glaube ich nicht. Der kennt die Offense gut. Aber ich glaube auch, oder nicht, ich glaube auch, ich kenne ja die Offense von Andy Reid noch von 2009. Da war Sean McDermott ist der Defense-Koordinator geworden, weil ja der alte Defense-Koordinator verstorben ist. Der hatte Krebs. So, aber ist Sean McDermott ja irgendwann Headcoach bei Buffalo geworden. Aber diese Offense hat sich auch weiterentwickelt. Die ist eine ganz andere, seit Pat Mahomes da ist in Kansas City. Es ist eine andere Andy Reid Offense als damals noch in Philly mit Donovan McNabb und mit Michael Vick. Das kannst du gar nicht vergleichen. Es ist eine komplett andere Offense. Und du siehst daran auch, dass da viel Innovation und Ideen von Eric Bieniemy drin sind. Also da kannst du dich drauf verlassen, weil viele ja sagen, ja, Andy Reid ist da ja mit einem Play-Call-Sheet immer dabei. Ja, aber das, glaub mir mal, das ist eine Menge Eric Bieniemy, der den guten Rapport zu seinem jungen Superstar hat. Das ist eine Kombination aus den dreien. Und Sean McDermott und Leslie Frazier, die wussten nicht, was sie getroffen hat. Und auf der anderen Seite, Brian Daboll hatte keine Antwort für das, was Spagnuolo ihm da um die Ohren geworfen hat. Snead, ey, der Druck aus dem Backfield, Snead ein Sack. Frank Clark hatte 2 Sacks. Passaillon, der große, lange Defensive End, auch ein Sack. Und das waren dann auch, weil Josh Allen ja immer wie ein Wilder nach hinten gescrammelt, das waren ja dann irgendwie 20 Yard Raumverlust oder so. Oder 8, 9, 10 Double-Digit Yard Raumverlust-Dinger. Aber trotzdem ist er noch für 88 Yards gelaufen, ey. Aber ansonsten, ich muss sagen, guck mal, in der ersten Halbzeit, ich glaube, die haben im ganzen Spiel, hat diese Offense einmal gepuntet.
Ja, die Defense hatte gar keine Antwort. Weißt du, was das Problem war wieder? Die konnten, und es ist jetzt nicht die Schuld von den Buffalo Bills und der Defense allein, sie konnten halt keinen Druck aufbauen, weil aber das Gameplanning oder der Gameplan von den Kansas City Chiefs so gut war, sie haben mit Sprintouts, was Kansas City so gut macht, was du manchmal denkst, ja, warum machen das die anderen Teams nicht so gut, ne? Sie haben das gleiche Konzept wie mit dem Shuffle Play. Ey, wie oft siehst du diesen verdammten Shuffle Play in dieser Situation? Aber sie finden neue Wege, mit verschiedenen Ködern die gleichen Konzepte zu laufen und wechseln einfach den Spieler durch. Zum Beispiel war wieder eine 4 und 1. Da sag ich noch, okay, jeder weiß, was jetzt kommt. Ne? Sprintout oder weißt du, oder irgendwas kurz in die einfach ein Jahr out, zack, raus, first down. Dann nimm die Tyreek Hill, der Motion rüber und ich sag, man, jeder weiß, das kommt jetzt, das kann jetzt gar nicht kommen, weil das ist letzte Woche erst passiert, das war 14 Mal in der Saison, dass jetzt Tyreek Hill die Motion macht, kommt einfach, zack, und rennt dann den out, ne? Was machen die? Tyreek Hill rennt zur anderen Seite, dann hinter Patrick Mahomes als Running Back, stellt sich hin, auf einmal Set hat, dann ist es Williams, der Running Back, der die gleiche Route, diese Outroute läuft und ist komplett frei für 3 Yards. Also die schaffen es einfach, ich weiß nicht, wie sagt man das, auch die Spieler auszutauschen in den gleichen Konzepten, dann wieder pre-Snap oder während dem Snap sozusagen Sachen zu kreieren. Und die Defense hat einfach keine Antwort. Das sind zu viele Waffen.
Weißt du, wie man das nennt im Coaching? Das ist Window Dressing. Das ist selbe Window Dressing. Selbes Konzept, anders verpackt.
Hey, und das ist die Defense hat, du hast kein, ich kann mich richtig in und wenn es dann auch noch so gut klickt, ne, manchmal ist es ja so, dass es die gut sind, aber es klickt nicht so geschmeidig die ganze Zeit. Aber bei der Offense, bei den Chiefs, es klickte die ganze Zeit. Jeder Pass kam an. Travis Kelce fängt jeden Ball. Tyreek Hill fängt jeden Ball. Und boah, das muss so frustrierend sein als Defensive-Spieler. Und das waren ja noch nicht mal diese, hey, Patrick Mahomes, werf die Pille 50 Yards tief. Das war ja alles, Set hat, boom, raus, zack, boom, first down.
Boom, boom, bam, bam,
boom, boom, first down. Weißt du, was ich meine? Die saßen immer da und dann Tyreek Hill, boom, kurzer Pass raus, er rennt einfach noch für 30 Yards. So, weißt du, was ich meine?
Weil die Defense irgendwann angefangen hat zu sagen, okay, wir bringen jetzt Druck und spielen Mann gegen Mann. Und dann, ey, der Tre'Davious White hat so viel Respekt vor Tyreek Hill, wenn er 1 gegen 1 gespielt hat, war der nicht mehr im Bild. Und Tyreek Hill die ganzen Hitches, kurzen Dinger gefangen, und noch Juki Jackson gemacht.
Hat er die Bell-Technik gemacht?
Der hat die Bell-Technik, hat der Corner gespielt, wie die beiden Corner auf deinem Vorhand. Aber weißt du, was man auch nicht vergessen darf? Bei Buffalo ist der Leading Receiver der NFL in Catches und in Yards. Der hatte in der ersten Halbzeit 12 Yards. Da hatten sie, und das ist das, was ich meine, der Steve Spagnuolo. Hab ich ihm nicht noch Props gegeben letzte Woche oder so? Mir war so. Irgendwo habe ich ihm doch gesagt, ja, dass viele ihn
warum
vergessen.
Warum er kein Headcoach-Kandidat ist.
So, guck mal, der hat es geschafft. Stephon Diggs, insgesamt 77 Yards. In der ersten Halbzeit Stephon Diggs rausgenommen. Josh Allen hatte in der ersten Halbzeit 104 Yards. 104. Und das Laufspiel, es war nur Josh Allen, weil Singletary und Yeldon waren keine Faktoren. Das war schon ganz schön krass.
Ja, die haben kein Laufspiel. Also die haben absolut gar kein Laufspiel.
Und ich bin jetzt gespannt, weil der Super Bowl, es stehen wirklich, wirklich, muss man sagen, die beiden Teams jetzt im Super Bowl, die in den Playoffs am komplettesten gespielt haben. So, was offensiv und defensiv. Unabhängig davon, wie die Stats jetzt in Season waren, muss man das sagen, beide Teams spielen mutig. Guck mal, da sind auch zwei alte Haudingen, die dicke Cojones haben. Dicken, fetten Schlepphodensack mit riesen Klöten drin. Sowohl Bruce Arians als auch der Mann mit dem Schnauzer, Andy Reid, das wird ein geiler Super Bowl. Und du hast eigentlich den alten Goat gegen wirklich seinen legitimen Nachfolger. Und ich bin jetzt echt gespannt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, uns darauf vorzubereiten. Aber wenn ich ehrlich bin, sehe ich den Super Bowl auch lieber als Josh Allen gegen Aaron Rodgers. Seid ihr ganz ehrlich?
Die Storyline ist schon...
Die Story ist
also krass. Best, die ist wie in einem Film. Ey, das müssen die verfilmen. Vielleicht brauchen sie noch jemanden.
Das haben wir gestern gesagt.
Tom Brady,
stell dir mal vor, Tom Bradys Karriere, wenn du das als Hollywood-Script machst, ne, sagt jeder, Digga, im Ernst jetzt. Oh. Ja, an 199 gedraftet, dann kommt er rein, weil sich der Quarterback verletzt, übernimmt,
ja, das ist ein Hollywood-Film.
Back-to-back Super Bowl, kommt in 9 Super Bowls, gewinnt 6, ist 20 Jahre da, oh, dann will ihn sein Coach nicht mehr, der Meister, er geht woanders hin, kann er zeigen, dass er auch ohne seinen Meister was kann und nimmt ein Team in einer weltweiten Pandemie, wo alle zu Zombies werden, kommt er ohne Training und mit Giselles Bündchen, keine Ahnung, Unterstützung, kommt er dann wieder in den Super Bowl. Es ist gestört.
Hast du gleich gesehen, was Tom Brady danach gefilmt hat, wieder hochgeladen hat? Warte. Weißt du noch, letztes Jahr, wo er das gepostet hatte mit Gronk so im Hintergrund?
Ach so, ja.
Da haben die gleich
Bad
wieder
Boys for Life.
Haben die wieder gerade einfach das Grinsen von Tom Brady, ey, und dann und Gronk im Hintergrund. Die haben Spaß dabei. Es ist unfassbar, was kannst du dazu noch sagen? Es ist einfach, wir müssen es genießen. Wir, ob du Brady hast, einfach, keine Ahnung, du probierst gerade Ausreden zu finden. Ja, Tom Brady und Tampa haben ja ein All-Star-Team zusammengepackt. Genießt es einfach, Leute. Ey, genießt es einfach, was Tom Brady da. Meiner Meinung nach, denke ich, wenn Tom Brady das Ding jetzt noch holt und noch da Geschichte schreibt, packst du ihn eigentlich in die gleiche Konversation mit den All-Time-Athleten in jeder Sportart wie Muhammad Ali, wie Michael Jordan. Weil dominanter kannst du sein? Das geht nicht. Es geht nicht.
Aber meiner Meinung nach ist er das schon. Und ich habe auch gestern in der Sendung gesagt, pass auf, wenn er jetzt mit Tampa zu Hause im eigenen Stadion Super Bowl Nummer 10 spielt und Nummer 7 gewinnt, wird der nicht aufhören. Der wird wahrscheinlich sagen, ist egal, jetzt hole ich mir Nummer 8.
Weißt du, was das Verrückte ist? Weil er noch so... Bist du noch da? Also du bist gerade geblieben, ich dachte, du bist weg. Er macht so einen verdammt guten Job mit seiner Offensive Line, dass er nicht berührt wird. Und wenn es ein Sack ist, dann ist es kein harter Hit, sondern er gibt sich auf, er packt sich auf den Boden sozusagen.
Aber das ist auch seine Achillesferse. Weil denkt man mal, die zwei Interceptions waren, warum? Weil er die Hosen voll hat.
Ich sag ja nicht, dass er, aber das muss einer in seinem Alter machen. Das hat Peyton Manning damals gemacht, damit du noch hoffentlich, wenn er das möchte, ein Jahr ranhängen kannst. Das ist natürlich, was da mitkommt, ne? Also ich rede jetzt einfach nur von der Gesundheit, ne? Also, dass man noch gesund bleibt und so lange spielen kann, ist ja unfassbar.
Ey, hast du gestern gesehen, da war auch wieder Pat Mahomes scrambled, war aus dem Concussion-Protokoll, hat ein Turf-Toe, rennt Richtung Seitenlinie und ich denke, der rennt out of bounds. Was macht der Typ?
Der spinnt nach innen wieder.
Spinnt wieder nach, wo ich sage, ey Junge, hör auf damit. Aber der hat auch dicke, haarige Bälle. Also der Super Bowl, es hat uns gut getroffen mit Tampa gegen Kansas City.
Und pass auf, das ist für mich so die Headline. Du hast den Goat, Tom Brady, und du hast jetzt die junge Version, wo ich sehe, jetzt vor allem nachdem Aaron Rodgers raus ist, weil du hattest vorhin auch seine Legacy angesprochen, Aaron Rodgers hatte eine Chance jetzt in den nächsten 5 Jahren müsste er noch 2, 3 Super Bowls gewinnen, damit er in der Kategorie ist
mit Tom
Brady. Wenn, mit
zwei,
Tom Brady?
Zwei.
Auch wenn Aaron Rodgers 2 Super Bowls gewinnen würde und er hat insgesamt 3, nämlich Tom Brady als den GOAT.
Ja, natürlich, aber dann bist du im Atemzug mit, Brady ist der GOAT, Montana. Aber dann hast du Montana.
Und Aaron Rodgers. Da wollte ich ja gerade hingehen. Patrick Mahomes ist der Einzige, wo du jetzt gerade denkst, was du siehst, was der irgendwann jetzt in den nächsten 15 Jahren vielleicht eine Chance hat, Tom Brady darunter zu, also weißt du, von dem Thron zu holen. Wenn er so weiter performt die nächsten 10, 15 Jahre. Was eine lange Zeit ist, deswegen kann man eigentlich gar nicht drüber sprechen.
Ich glaube nicht, dass der in 10 Super Bowls stehen wird. Das ist
ich weiß auch nicht, aber das, so wird die, ich denke trotzdem, dass das die Storyline ist, dass wenn es einer schaffen kann, dann kann es nur Patrick Mahomes werden. Wer soll das schaffen? Wer soll es schaffen?
Wir
werden es nicht mehr mitbekommen. Wenn es nicht Patrick Mahomes ist, werden wir das nicht mehr mitbekommen, dass irgendjemand Tom Brady vom Thron holt.
Doch, es wird ein junger deutscher Quarterback sein mit dem Nachnamen Werner. Der wird dieses Jahr im Mai geboren. Du kannst doch gar nicht werfen, ey.
Ich kenne doch einen guten Quarterback-Coach, ey. Patrick Izume. Ich zeig Ihnen eine Videoanalyse von Schlag den Star. So.
Oh. Oh. Dann beende ich den Podcast noch mit einem Schuss zurück. Ich hoffe, dein Sohn bekommt die Knie von deiner Frau. Ey.
Ich hoffe auch, ey. Aber da bin ich
und
ja bei
die
dir.
Lux auch.
Da bin ich ja so. Bei dir.
Jetzt haben wir wieder über eine Stunde gelabert und hatten nur 2 Spiele. Und wir haben gedacht, oh Gott, wird das lang genug? Wir hätten noch weiterreden können. Aber es wird ein geiler Super Bowl. Wir sehen uns am Mittwoch wieder zu Late Night Football. Wir haben Gast wahrscheinlich, ne? Ist das schon bestätigt?
Nein.
Gut.
Bis jetzt, statt heute Montag, haben wir noch keinen Gast.
Wir halten euch auf dem Laufenden und ansonsten hören wir uns natürlich am Freitag wieder, wenn es heißt, unser Scouting Report. Da werden wir schon mal sozusagen anfangen, in Richtung Super Bowl zu schielen. Und wie gesagt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, seid ein Freund und erzählt es einem Freund. Teilt unseren Podcast, abonniert uns. Und wenn es uns nicht gefallen hat, Björn, wenn es so den Zuschauern nicht gefallen hat,
Zuhörer. Was wollte ich sagen? Was sagt man in Amerika? Be a friend, tell a friend.
Genau. Und wenn es dir nicht gefällt, tu so, als wäre das nie passiert. Diese letzte Stunde.
Du hast diesen Podcast.
Streich sie aus deinem Leben. Dann ist alles okay. Verteil keinen Hass, vergiss es einfach. Ansonsten gib uns ein bisschen Liebe, so wie wir euch Liebe gegeben haben. Und mit diesen Worten sage ich noch einmal, dass dieser Podcast euch natürlich präsentiert wurde vom Kollegen Chio. Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
Tschö, mit Ö.